Guten Morgen auch von meiner Seite. Ich freue mich, dass ich heute euch ein paar Gedanken weitergeben kann. Ihr seht, dass es um Dunkelheit und Licht geht. Wir haben in der Vorbereitung überlegt, ob wir das machen können, dass wir den Raum so dunkel machen und ihr so ein bisschen im Halbdunkeln euren Platz finden musstet. Ich musste daran denken, an meine Referendariatszeit, weil ich habe mein Referendariat in der Grundschule gemacht und ich hatte da auch eine zweite oder dritte Klasse, Religionsklasse mit sehr aufgeweckten Jungs. Und da hatte ich auch mal das Thema Dunkelheit und Licht. Und ich dachte, hey, es wäre doch cool, wenn die das irgendwie so ein bisschen auch nachempfinden, wie das ist, im Dunkeln zu sein. Und in meinem Übereifer hatte ich dann die Idee, ich mache einfach Dreierteams, ganz wild. Einer kriegt die Augen verbunden und die anderen müssen ihn dann über den Schulhof führen. Und ich hatte die noch nicht so lange, die waren wie gesagt sehr aufgeweckt. Und während ich quasi noch erklärt habe, was so die Regeln sind, es ist wichtig, dass wir aufeinander aufpassen und so, ist die erste Gruppe quasi schon losgezogen. Das erste Kind ist schon die Treppe runtergefallen, hat ein aufgeschlagenes Knie und wir haben das verarztet. Also meine Mentorin war auch dabei, die musste das alles mit ansehen. Und die Kinder sind losgezogen, haben sich über den ganzen Schulhof verteilt. Und es krönte danach, also man war nur dabei, Verletzte zu verarzten, dass eine Dreiergruppe, es waren drei Jungs, ihren Partner absichtlich gegen so einen Pfosten hat laufen lassen. Also auch noch extra, die haben das auch gesagt, dass sie das extra gemacht haben. Der hatte eine Verletzung am Kopf und der muss ins Sekretariat. Ich glaube, das war einer der schlimmsten Tage in meinem Ref. Ich habe mich so unfähig gefühlt und mich gefragt, ob ich überhaupt wirklich für diesen Lehrerberuf geeignet bin. Aber daran muss ich denken, als wir hier diesen Raum geplant haben. Deswegen, ich bin froh, dass ihr alle sitzt und ihr dürft gerne auch sitzen bleiben. Wir machen dann auch das Licht später an, dass ihr sicher wieder rauskommt. Aber genau, es geht heute um Dunkelheit und Licht. Und wir wollen heute uns das letzte Ich-Bin-Wort anschauen. Jesus sagt, ich bin das Licht der Welt. Wir haben in dieser ganzen Reihe uns verschiedene Worte angeguckt, in denen Jesus sich selbst erklärt, sich selbst beschreibt durch diese Worte. Und heute ist eben Johannes 8, Vers 12 dran. Ich lese euch einmal den Vers vor, um den es heute gehen wird. Ich bin das Licht der Welt. Wer mir nachfolgt, wird nicht mehr in der Finsternis umherirren, sondern wird das Licht des Lebens haben. Ich habe mir in der Vorbereitung gedacht, dass ich gerne diesen Vers zweiteilen möchte. Und während wir uns den ersten Teil angucken, möchte ich versuchen, so ein paar Hintergründe und Zusammenhänge zu erklären. Und dann in dem zweiten Teil soll es dann sehr viel praktischer werden. Also was hat das Ganze mit dir und mir zu tun? Und ich würde gerne noch zum Start, wenn wir richtig einsteigen, beten und dann geht's los. Herr, ich will dir Danke sagen für diesen Morgen. Danke, dass wir uns hier treffen dürfen, dass wir von dir hören können. Ich bete, dass du mich gebrauchst, dass du durch mich sprichst. Ich bete, dass du Herzen öffnest, dass wir dich heute ein bisschen mehr verstehen können und vor allem, dass unsere Liebe zu dir heute größer wird. Ich danke dir, dass du da bist, Herr, und dass wir darauf vertrauen dürfen. Amen. Okay, dann starten wir in den ersten Teil dieses Verses. Ich bin das Licht der Welt, sagt Jesus. Es ist immer gut, wenn wir uns solche Aussagen angucken, zu schauen, in welchem Gesamtkontext sagt denn Jesus diese Sachen. Und wenn wir im Johannesevangelium ein bisschen zurückblättern, dann finden wir in Kapitel 7, dass Johannes über die Zeit des Laubhüttenfestes schreibt. Das Laubhüttenfest wurde im Herbst oder wird zur Herbstzeit gefeiert und hat zwei Bedeutungen. Einmal geht es ein bisschen um Erntedankfest und die zweite Bedeutung ist, dass an diesem Fest gefeiert wird, wie Gott sein Volk in der Wüstenwanderung bewahrt hat. Also das Volk Israel, das lesen wir im zweiten Buch Mose, wurde aus der Gefangenschaft in Ägypten rausgeführt, ist 40 Jahre durch die Wüste gelaufen und kam dann ins gelobte Land. Und man feiert an diesem Fest, dass Gott das Volk in dieser Zeit bewahrt hat. Und vermutlich die Rede, die Jesus dann hält in Johannes, wurde einen Tag nach diesem Fest gehalten, auf jeden Fall in der Zeit danach. Und wir erfahren sogar, wo genau er das sagt, nämlich in Vers 20 steht: Jesus lehrte im Tempel in der Nähe des Kastens für die Geldopfer, als er diese Dinge sagte. Das ist deswegen spannend, weil genau das der Ort ist, wo sie am letzten Tag große Leuchter aufgestellt haben, die die ganze Stadt erhellt haben, so sagt man. Und es könnte sein, dass Jesus sich auch noch auf diese Leuchter bezogen hat, als er davon sagte, ich bin das Licht der Welt. Das ist nur ein kleiner Funfact am Rand. Es wird nicht ganz deutlich, ob er sich wirklich auf diese Leuchter bezieht, aber ich habe viel gelesen, dass Leute meinen, dass er das vielleicht getan hat. Und mit diesen Worten aus Johannes 8, Vers 12 startet eine ganze Predigt, die Jesus hält. Das passiert danach. Jesus erzählt in dieser Predigt über sich selber, erklärt sich selbst und seine Beziehung zu Gott. Und alles, was er sagt, führt dazu, dass die Juden ihn am Ende steinigen wollen. Das lesen wir in Vers 59. Da hoben sie Steine auf, um ihn zu steinigen. Aber Jesus konnte sich von ihnen in Sicherheit bringen und verließ den Tempel. Also alles, was Jesus in diesem Abschnitt sagt, war eine reine Provokation oder fühlte sich zumindest für seine Zuhörer so an, muss sich so angefühlt haben, weil er sich selbst mit Gott identifiziert. Und er betont immer und immer wieder, dass er der Gesandte ist, dass seine Botschaft, die er bringt, eine Botschaft von Gott ist und dass auch seine Zuhörer das am Ende verstehen werden. In Vers 28 sagt er dazu, wenn ihr den Sohn des Menschen erhöht, also gekreuzigt haben werdet, dann werdet ihr erkennen, dass ich es bin. Und wie so manches Mal, wenn Jesus Sachen sagt, dann lesen wir davon, dass das nicht auf so hörende Ohren trifft, sondern dass Leute ganz im Gegenteil davon erschrocken sind, abgestoßen sind, erschreckt sind und mit Unglauben reagieren. Und das ist in diesem Fall auch so. Das ist so grob der Kontext, in dem diese Aussage steht. Und ich will mit euch nochmal jetzt genauer das Bild angucken. Ich bin das Licht der Welt, sagt Jesus. Das ist ein Bild. Wir haben das in den letzten Wochen immer wieder gehört, dass Jesus Bilder benutzt, um sich selbst zu beschreiben. Er benutzt Bilder, die seine Zuhörer kennen, um etwas deutlich zu machen und sagt ihnen dann, so bin ich. Also wenn Jesus sagt, ich bin die Tür, seine Zuhörer wissen, was eine Tür ist. Durch eine Tür geht man durch, es gibt nur diese eine Tür, man geht nicht durchs Fenster und wenn man reinkommt, ist man drin. Und Jesus sagt, wer durch diese Tür durchgeht, der wird gerettet werden, als Bild. Oder er sagt, ich bin der gute Hirte. Seine Zuhörer kennen einen Hirten, die wissen, was für eine besondere Beziehung der zu seinen Schafen hat, dass er sie kennt und wahrscheinlich auch noch unterscheiden kann, für jeden vielleicht einen extra Namen hat. Und Jesus sagt, ich bin so wie dieser gute Hirte, damit seine Zuhörer verstehen, ah, okay, dann können sie ein besseres Bild davon haben, wie und wer Jesus ist. Und genau so ist es auch mit dem Bild vom Licht. Jesus sagt, ich bin das Licht, weil die Zuhörer wissen, ungefähr eine Vorstellung davon haben, was es bedeutet und sagt, so bin ich. Und es könnte interessant sein, in welchem Zusammenhang Jesus diese Worte sagt. Nämlich, habe ich ja gerade schon gesagt, zur Zeit des Laubhüttenfestes, weil an diesem Tag die Zeit der Wüstenwanderung gedacht wird. Und das Besondere an dieser Zeit in der Wüste war ja, dass Gott sich gezeigt hat durch die Wolken und durch die Feuersäule. Also das Volk Israel ist 40 Jahre durch die Wüste gewandert, immer hinter dieser Wolken- und Feuersäule hinterher. Gott hat sie gezeigt, wenn diese Wolkensäule gezogen ist, ist das Volk weitergegangen. Wenn sie stehen geblieben ist, ist das Volk stehen geblieben. Und bei Nacht gab es eben diese Feuersäule. Und das Volk wusste ja selbst auch nicht so genau, wie sie jetzt laufen sollten, wie der Weg ist, wann sie stehen bleiben sollen und so weiter. Aber an dieser Feuersäule konnten sie sich sogar auch in der Nacht orientieren. Wenn es dunkel war, hat diese Feuersäule ihnen den Weg durch die dunkle Wüste gezeigt. Und es könnte sein, dass Jesus mit diesem Zusammenhang spielt, weil es den Leuten ja noch sehr präsent gewesen sein muss, dieses Fest, indem er sagt, ich bin dieses Licht. Ich bin das Licht. So wie damals die Feuersäule den Weg durch die Wüste gezeigt hat, so zeige ich euch heute den Weg durch die Dunkelheit. Und das ist eine interessante Anspielung, die Jesus gemacht haben könnte. Beziehungsweise ist es irgendwie fast so, als würde er sagen, versteht ihr nicht, dass das, was damals passiert ist, nur ein Bild für mich ist, nur ein Hinweis auf das, was mal kommen würde. Und ich war in letzter Zeit wieder neu auch fasziniert, dass quasi jeder Text, den wir in der Bibel lesen, auf Christus hindeutet, wenn wir ihn in dem Gesamtkontext betrachten. Also quasi jede Geschichte, die wir in der Bibel finden, ist ein Hinweis auf Jesus, auf das, was mal kommen wird. Gefühlt schreit alles danach, ey, da wird jemand kommen und dieser jemand wird der Retter sein. Dieser jemand wird Rettung bringen. Bis hin zu Johannes 1, der das ja schon in seinem ersten Kapitel auch mit diesem Begriff Licht spielt und quasi sagt, Jesus ist das Licht. Ich bin nur Zeuge, der auf das Licht hindeutet, aber das Licht wird kommen und das wird Rettung bringen. Und so präsentiert er Jesus quasi schon am Anfang als das Licht Und Jesus bestätigt es eigentlich einfach nur noch, indem er sagt, ich bin dieses Licht, ich bin das Licht. Und wenn er sagt, ich bin das Licht, dann heißt es gleichzeitig auch, es gibt nur dieses eine Licht. Ich bin das Licht, weil es nur mich oder Dunkelheit gibt. Und das finde ich eine spannende Feststellung zu merken und zu verstehen. Entweder wir haben Jesus oder wir haben Dunkelheit. Es gibt keine Alternative. Jesus oder Dunkelheit. Ein toller Leiter und Prediger, den ich sehr schätze, John Maxwell, der hat mal erzählt, dass er, wenn er sich mit Leuten unterhält, vor allem auch mit Nichtchristen, und die ihm sagen, nee, also ich kann das irgendwie nicht glauben an einen Gott, ich glaube da nicht dran, dann sagt er jedes Mal, das kann sein, dass du nicht an ihn glaubst, aber ich weiß, dass du ihn vermisst, weil es in uns reingelegt ist, weil wir dafür geschaffen sind, diesen Jesus, dieses Licht zu suchen und nach ihm zu verlangen. Es gibt nur Jesus oder Dunkelheit, und deswegen schreit auch alles in uns danach, diesen Jesus kennenzulernen und zu haben. Entweder Jesus oder Dunkelheit. Genau, ich möchte gern in den zweiten Teil gehen, der sehr viel nochmal praktischer werden soll. Was hat das mit dir und mit mir zu tun? Weil Jesus sagt, wer mir nachfolgt, wird nicht mehr in der Finsternis umherirren, sondern wird das Licht des Lebens haben. Bei mir ist es so, wenn ich eine Predigt vorbereite, dann habe ich das Gefühl, dass ich mich in dieser Zeit der Vorbereitung nochmal sehr viel intensiver mit dem Thema hoffentlich auseinandersetze, aber auch geistlich für meinen Kopf das nochmal ganz tief und neu durchlebe. Und das macht es für mich so anstrengend, Predigten vorzubereiten, weil man irgendwie gefühlt diese Not nochmal so intensiv erlebt. Und das war dieses Mal auch so. Ich hatte das Gefühl, dass in den letzten Wochen das Thema Dunkelheit in meinem Leben und in meinem Kopf sehr viel präsenter war. Ich weiß nicht, ob ich einfach sensibler dann dazu war oder ob es auch gehäuft vorkam, dass ich von Schicksalsschlägen gehört habe oder Artikel gelesen habe, die Nachrichten angemacht habe, und das schrie alles nach Dunkelheit. Und ich will euch ein bisschen mit reinnehmen in diese Dunkelheit. Es wird also ein bisschen dunkel gleich, aber will euch auch sagen, am Ende gibt es Hoffnung. Das sollten wir nicht vergessen. Es gibt nämlich eine schlechte Nachricht, und die heißt, dass wir in einer dunklen Welt leben. Das kann man nicht wegleugnen. Wir haben es heute Morgen auch schon gehört, was gerade in der Welt los ist, auch auf deutschen Straßen. Diese Welt ist dunkel. Wir sehen Krankheit, Tod, Krieg, Missbrauch, Verrat, so viele Sachen, die diese Welt einfach dunkel machen. Und wir sehen auch, dass diese Dunkelheit manchmal sich auf unser Inneres ausschlägt. Also diese Dunkelheit in uns reinkommt. Wir depressiv sind, traurig, verzweifelt, einsam oder was auch immer, weil diese Dunkelheit um uns herum so drückend ist. Und ich weiß, dass jeder, der hier sitzt, schon mal dunkle Phasen erlebt hat und vielleicht auch gerade durchleben muss. Es ist einfach so, dass diese Welt eine dunkle Welt ist. Und die noch schlechtere Nachricht dazu ist, dass auch wir Christen in dieser dunklen Welt leben. Auch unsere Welt ist dunkel. Ob du Christ bist oder nicht, diese Welt ist dunkel. Wir leben in einer dunklen Welt und wir sind nicht geschützt davor. Jesus hat uns nicht versprochen, dass es uns nicht treffen wird. Das ist mir irgendwie in der Vorbereitung nochmal bewusst und präsent und wichtig geworden. Jesus hat nicht gesagt, euch wird es nicht treffen, sondern ganz im Gegenteil. In Johannes 16, Vers 33 lesen wir, dass er sagt, in der Welt werdet ihr hart bedrängt. Für euch wird es genauso dunkel sein wie für alle anderen auch. Ich glaube manchmal, dass wir denken, naja, wenn ich Jesus habe, dann habe ich ja diesen Schutz. Dann kann es mich ja nicht treffen. Dann kann die Dunkelheit bei mir nicht so sein. Dann bin ich geschützt vor Krankheit, Tod oder was auch immer, vor Schicksalsschlägen, weil ich habe doch Jesus, der beschützt mich doch. Und die Antwort ist jein, weil das Verrückte ist ja, dass wir das erleben. Wir erleben, dass Gott uns segnet und dass Gott Heilung schenkt, wenn wir krank sind manchmal, und dass Gott übernatürlich eingreift, wenn wir es nicht erwarten, dass er präsent ist und dass er natürlich heute noch handelt. Aber nur weil ich Jesus habe, heißt es nicht, dass auf einmal alles gut ist. Und wenn ich davon ausgehe, dass ich beschützt bin vor dieser Dunkelheit und dass es mich nicht trifft, dann glaube ich sogar, dass das ein sehr, sehr gefährlicher Glaube ist. Weil ich dann nur in Beziehung zu Jesus stehe wegen mir selbst. Weil ich mir was davon erhoffe. Ich folge dir nach und glaube dir, weil ich dann diesen Schutz bekomme. Weil dann mich die Dunkelheit nicht treffen wird. Vielleicht sogar ist es ein Leistungsdenken, dass wir denken, wenn ich dir nur gut genug nachfolge und ein richtig treuer Diener bin, dann kannst du mich doch nicht treffen. Oder genauso auch umgekehrt, wenn es uns dann trifft und wir diese Dunkelheit erleben, dass wir dann denken, hey, habe ich irgendwas falsch gemacht? War ich nicht ganz so treu, dass Gott mich jetzt bestraft? Oder sogar, dass wir anfangen, an der Liebe Gottes zu zweifeln, weil wenn es ihn geben würde und wenn er sieht, wie treu ich ihm nachfolge, dann würde er doch nicht das zulassen, dass mich diese Dunkelheit trifft. Und ich glaube, dass wir Gott dann nicht um seiner selbst willen lieben, sondern für uns selber. Aber ich glaube, dass genau das ist, was Gott sich wünscht, dass wir ihn um seiner selbst willen lieben, weil wir erkannt haben, wie groß es ist und dass es einfach richtig ist, ihm nachzufolgen. Das wünscht Gott sich, dass wir ihn um seiner selbst willen nachfolgen. Und nicht, weil wir uns dadurch etwas erkaufen wollen. Das ist die große Dunkelheit, in der wir leben. Es ist eine dunkle Welt. Und jetzt kommt das große Aber. Und das ist die gute Nachricht. Wenn wir uns diesen Vers genau angucken, den Jesus da sagt, dann steht da, wer mir nachfolgt, wird nicht mehr in der Finsternis umherirren, sondern wird das Licht des Lebens haben. Und das ist jetzt wirklich die gute Nachricht. Das heißt, wenn du Jesus angenommen hast, wenn wir Jesus als unseren Erlöser angenommen haben und wenn wir ihm nachfolgen und nur dann werden wir nicht mehr in der Finsternis umherirren, dann müssen wir nicht mehr in der Finsternis umherirren, sondern dann haben wir dieses Licht. Und für mich heißt es, dass wir wissen, wo wir hingehen, wenn wir sterben. Wir kennen diesen Ort oder haben eine Ahnung von diesem Ort, an dem unsere Tränen abgewischt werden, an dem wir einmal sein werden. Wir wissen, dass erschreckende Dinge wie Krankheit, Tod oder auch Pandemien oder sonst irgendwas in einem völlig neuen Licht dastehen, wenn wir Jesus kennen. Wir müssen uns nicht von diesen Dingen jagen lassen und verstecken und ängstlich zurückschrecken, sondern wir wissen, dass es da jemanden gibt, der größer ist als all das. Wir kennen dieses Licht und es heißt, dass gerade in der Finsternis, wie zu keinem anderen Zeitpunkt, wir dieses Licht spüren und erleben können. Ich habe ein Zitat gefunden von Elizabeth Elliot. Das ist eine Missionarin, die sehr dunkle Stunden erlebt hat. Und die hat mal gesagt, ich bin kein Theologe oder Gelehrter, aber ich bin mir der Tatsache sehr bewusst, dass Schmerz für uns alle notwendig ist. In meinem eigenen Leben kann ich ehrlich sagen, dass aus dem tiefsten Schmerz die stärkste Überzeugung von der Gegenwart Gottes und der Liebe Gottes hervorgegangen ist. Und das ist genau das, was ich auch aus meinem Leben kenne. Gerade in den Zeiten, die sich besonders dunkel angefühlt haben, die besonders dunkel waren, das waren die Zeiten, wo ich Jesus mehr lieben gelernt habe. Wo ich Gott mehr lieben gelernt habe, weil er sich viel krasser als das Licht präsentiert hat. Gerade wenn es richtig dunkel ist, ist der Kontrast zum Licht nochmal viel stärker. Und ich glaube wirklich, dass wenn es sehr dunkel ist, wir Gottes Liebe in einer Tiefe, in einem Frieden verstehen können, der alles übersteigt, jede Vorstellung. Ich hatte einmal in meinem Leben eine Panikattacke, das ist jetzt schon eine Weile her. Ich weiß, dass es Leute gibt, die das regelmäßig haben und das ist wirklich was ganz, ganz Schlimmes. Ich habe es einmal erlebt, das war auch in der Dunkelheit, ich hasse die Dunkelheit sowieso. Für mich ist das die Nacht und Dunkelheit ist für mich ganz schlimm. Und ich hatte einmal eine Panikattacke. Und ich weiß noch, dass ich allein zu Hause war und ich habe dann Jona angerufen, dass er vorbeikommt. Und ich wollte beten, aber mir haben die Worte gefehlt. Ich wusste nicht, was ich sagen sollte vor Angst. Ich weiß, man hört immer diese Tipps, lern Bibelverse auswendig, die du dir dann aufsagen kannst. Und ich wusste auch, wenn ich bete, dann wird Gott dieser Beistand sein, aber mir haben die Worte gefehlt. Ich wusste nichts, was ich sagen kann, bis ich irgendwann mich an diesen Namen erinnert habe. Und das war das Einzige, was ich sagen konnte, war Jesus in diesem Moment. Und ich weiß nicht, wie lange das gedauert hat. Ich habe nur gesagt, Jesus, Jesus. Bis es irgendwann an der Tür geklingelt hat und Jona da war. Und ich glaube, dass das manchmal den Unterschied macht. Dass wir uns an diesen Namen erinnern. Diesen Namen, der größer ist als alles, was wir kennen. Und ich bin fest davon überzeugt, dass Jesus sich als dieses Licht zeigen wird, wenn wir wirklich nach ihm suchen und wenn wir nach ihm fragen. Und wenn jemand hier ist oder zuschaut, der Jesus nicht kennt, ich bin der festen Überzeugung, dass die Antwort auf deine Dunkelheit Jesus heißt. Entweder Jesus oder Dunkelheit. Und wenn wir Jesus kennen, dann sieh es als Erinnerung oder Reminder an, da gibt es dieses Licht in deinem Leben. Und wenn du nur noch die Dunkelheit siehst, dann erinnere dich, dass da dieses Licht ist. Ich glaube, dass es die Hauptstrategie des Teufels ist, dass wir vergessen. Dass wir abgelenkt sind durch was auch immer, keine Ahnung, Instagram, Fernsehen oder Menschen, ich habe keine Ahnung, was es bei dir ist, abgelenkt sind davon, uns daran zu erinnern, dass es dieses Licht gibt. Es ist manchmal so naheliegend und wenn ich dann sitze, mich hinsetze in meiner Dunkelheit und dann wieder checke, ey, da gibt es doch Jesus, da ist doch dieses Licht, dann denke ich mir mal, hey, warum bist du nicht früher drauf gekommen, weil ich es einfach vergessen habe. Wir sind Meister da drin, uns davon ablenken zu lassen. Deswegen, wenn du Jesus kennst und ihm nachfolgst, erinnere dich daran, dass er dir dieses Versprechen gegeben hat. Wenn wir ihm nachfolgen, dann müssen wir nicht durch die Finsternis umherirren, sondern haben wir dieses Licht. Ich möchte gern schließen mit der dunkelsten Stunde, die Jesus selbst erlebt hat. Und davon lesen wir in Matthäus 27. Um 12 Uhr mittags brach über das ganze Land eine Finsternis herein, die bis 3 Uhr nachmittags andauerte. Gegen 3 Uhr schrie Jesus laut, Eli, Eli, lema sabachthani. Das bedeutet, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Einige der Umherstehenden sagten, als sie das hörten, er ruft Elia. Sofort lief einer los und holte einen Schwamm, tauchte ihn in Weinessig, steckte ihn auf einen Stab und hielt ihn Jesus zum Trinken hin. Wartet, riefen die anderen, wir wollen sehen, ob Elia kommt und ihn rettet. Jesus aber schrie noch einmal laut auf und dann starb er. Im selben Augenblick riss der Vorhang im Tempel von oben bis unten entzwei. Die Erde begann zu beben und die Felsen spalteten sich. Und die Gräber öffneten sich. Viele verstorbene Heilige wurden auferweckt. Sie kamen nach der Auferstehung Jesu aus ihren Gräbern, gingen in die heilige Stadt und erschienen vielen Menschen. Der Hauptmann und die Soldaten, die mit ihm zusammen beim Kreuz Jesu Wache hielten, waren zutiefst erschrocken über das Erdbeben und die anderen Dinge, die sie miterlebt hatten und sagten, dieser Mann war wirklich Gottes Sohn. Als Jesus für uns ans Kreuz gegangen ist, gab es eine große Dunkelheit, die über das ganze Land ging. Und es sah so aus, als würde die Dunkelheit siegen, als würde die Dunkelheit bleiben. Aber die gute Nachricht finden wir in Vers 28, Vers 5, wo steht, der Engel sagte zu den Frauen, ihr braucht euch nicht zu fürchten. Ich weiß, ihr sucht Jesus, den Gekreuzigten. Er ist nicht hier. Er ist auferstanden und wie er es vorausgesagt hat. Jesus hat den Tod besiegt. Das ist die gute Nachricht. Und lasst uns davon ermutigt sein, dass wir in dieser dunklen Welt nicht umherirren müssen, sondern dass wir dieses Licht haben. Wir wollen jetzt zusammen ein Lied singen, hören, Raise a Hallelujah heißt es. Und das Lied ist so passend, weil es die Antwort auf diese Nachricht ist. Lasst uns in den Stürmen unseres Lebens unsere Stimme erheben und Gott die Ehre geben und ihm sagen, gerade jetzt, gerade wenn ich in der Dunkelheit bin, will ich dir die Ehre geben, mich daran erinnern, dass du mein Licht bist. Und Jesus, ich will dir Danke sagen, dass du uns nicht allein gelassen hast und dass du es niemals tun wirst, bis du wiederkommst. Weil du versprochen hast, mit uns zu sein und weil du versprochen hast, dass wir nicht in der Dunkelheit umherirren müssen, dass diese Dunkelheit nicht in uns Platz finden muss, sondern dass wir uns an dir orientieren können. Und ich bete, dass du uns neu daran erinnerst, dass wir dich neu einladen, das Licht in unserem Leben sein zu lassen. Amen.